SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Die Notärztin Dr. Lisa Federle. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Ich nehme mal eins vorweg. Wir sind aus verschiedenen Gründen beim Du und bleiben jetzt auch beim Du während der gesamten Sendung. So beschreibst du dich in deinem Buch, das du gerade geschrieben hast, ist eine Biografie. 4 Kinder, eines davon in einem Alter bekommen, in dem viele noch mit Puppen spielen. Dazu ein Kleidungsstil, der nicht gerade mit knielangen Röcken und zugeknöpften Blusen vereinbar ist, sowie eine bisweilen ziemlich lockere und direkte Art. Ist damit alles gesagt über Lisa Federle?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal gesagt, aber alles bestimmt nicht.
Dann gehen wir dem jetzt mal auf den Grund und fangen mal ganz aktuell an. Du hast ein Angebot der Tübinger CDU, deren Mitglied du auch bist, abgelehnt, als OB-Kandidatin für Tübingen ins Rennen zu gehen. Warum?
Weil ich von Herzen gern Ärztin bin und weil ich einfach weiß, wo meine Stärken liegen und wo nicht. Und meine Stärken liegen sicher nicht darin, mich damit zu beschäftigen, ob die Straße so gebaut wird oder die Ampel so gestellt wird oder dieses Gebäude so gebaut wird oder irgendwelche Dinge, mit denen ich mich täglich dann rumärgern muss sozusagen.
Wobei du ja der Politik grundsätzlich nicht abgeneigt bist. Du hast ja vor 10 Jahren oder 11 Jahren auch schon als Landtagskandidatin für die CDU von Tübingen aus kandidiert. Ganz knapp den Einzug verpasst damals. Also so ein bisschen was findest du doch schon an der Politik. Oder hat sich das verändert in den letzten 10 Jahren?
Nein, es ist aber ein Unterschied, ob ich als Landtagskandidatin antrete oder als OB. Als Landtagskandidatin kann ich tatsächlich mich dann auch in den sozialen Themen nochmal ganz anders einsetzen. Und das war immer meine Absicht. Also ich eigne mich jetzt nicht für alles, aber ich glaube, für soziale Themen bin ich ganz gut zu haben. Und ich bin halt auch jemand, der das dann auch gern umsetzt. Ja, das sieht man ja auch an dem, was ich mache.
Du hast in der Pandemiezeit relativ eng mit OB, also mit dem Oberbürgermeister von Tübingen, mit Boris Palmer von den Grünen jetzt wiederum, gut zusammengearbeitet. War das ein Grund? Wolltest du in Wirklichkeit eigentlich nicht so gerne gegen Boris Palmer antreten, weil er hat ja schon anderweitig genug Probleme?
Nein, aber ja, sag mal so, ich würde jetzt gegen Freund sowieso nicht antreten, ganz ehrlich, aber das war nicht der Grund. Also der Grund war definitiv der, dass ich traue mir das nicht zu, als OB anzutreten. Ich würde mir andere Themen zutrauen, wie gesagt, Gesundheitsthemen, soziale Themen, aber das wäre mir auch zu langweilig. Das klingt jetzt blöd, aber da hätte ich echt keine Lust. Und ich sehe ja, wie träge das manchmal auch ist, bis du irgendwann mal etwas umsetzen kannst. Und das geht beispielsweise, ich bin ja auch ehrenamtlich Präsidentin beim DRK-Kreisverband Tübingen, da geht es ganz anders. Da kann ich wirklich was bewirken und das liegt mir.
Andere Leute trauen es dir offensichtlich schon zu, sonst hätten sie dich nicht gefragt. Ist das so ein Selbstgänger, dass man plötzlich alles gefragt wird, wenn man irgendwann eine bestimmte Schwelle, bei dir war es vielleicht das Bundesverdienstkreuz, jetzt in der Pandemiezeit ist ja einiges passiert. Wenn man die mal überschritten hat, wird man dann eigentlich für alles gefragt, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn macht?
Ich glaube, das ist der Grund und ich bin schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, das kann nicht sein, dass man das eine Ministerium führt und dann zum nächsten wechselt und da genauso gut ist. Also ich würde mir nicht zutrauen, irgendwelche juristischen Fragen zu klären. Ja, dafür gibt's einen Juristen und nicht mich. Ich habe Medizin studiert, ich habe mich damit sehr beschäftigt. Ich bin da fit, aber ich bleibe dann schon bei den Themen, die ich auch gut kann.
Finde ich interessant, weil andere Politiker stellen sich diese Frage der Kompetenz eigentlich nicht, machen es trotzdem. Wir kommen mal zum Kern zurück, nämlich zu deiner rollenden Arztpraxis. Vielleicht mit einer ganz kurzen Antwort. 2015 kamen die Geflüchteten aus Syrien und jetzt kommen die aus der Ukraine. Wurde das rollende Arztmobil für die wieder aktiviert?
Ja, wir haben das jetzt sofort wieder aktiviert. Wir haben es von den Tests, wir haben es zwischendurch wir haben es für die Flüchtlinge 2015 gehabt, dann haben wir es für Obdachlose eingesetzt, dann hat es 2 Jahre vom Marktplatz, vom Rathaus gestanden und getestet, kostenlos. Und jetzt ist es wieder für die Flüchtlinge eingesetzt worden, für die ukrainischen und wir versorgen die kostenlos.
Lisa, du hast deine Meinung immer wieder in der Öffentlichkeit geäußert, auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das hast du neulich auch getan, nämlich zum Thema Impfnebenwirkungen. Und da hast du gesagt, Impfnebenwirkungen totschweigen, das geht gar nicht. Du willst den Diskurs darüber führen. Was ist da jetzt der Anlass?
Also der Anlass ist, dass mein Eindruck war, dass nach der dritten Impfung es doch deutlich zu mehr Nebenwirkungen kam, als man tatsächlich berichtet hat oder als aufgeführt worden sind im Paul-Ehrlich-Institut. Ich habe dann auch Karl Lauterbach angerufen, beziehungsweise ich habe ihm eine SMS geschickt. Der hat mir dann an dem Sonntag sogar zurückgerufen und habe ihm sogar einen Vorschlag gemacht, Das war im Januar, am 10. Januar. Und dann, oder 11., ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er mich zurückgerufen, da habe ich zu ihm gesagt, man kann ja die Daten der Krankenkasse verwerten, um die Impfnebenwirkungen mal zu dokumentieren. Damals hat er dann zu mir gesagt, das wäre nicht möglich. Jetzt weiß ich, dass derzeit tatsächlich geprüft wird, wie man die Krankenkassendaten zusammenführt und sich darüber dann ein Konzept entwickelt, wie man die Impfnebenwirkungen dann klarer bemessen kann und klarer auflisten kann.
Weil es irgendwie noch gar nicht ganz klar ist. Und eine Frage zu Karl Lauterbach, also warum reagiert er da nicht drauf? Hat er keine Zeit oder will er nicht? Was ist deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass der manchmal zu eingefahren ist, zu festgefahren. Das habe ich ja die ganze Corona-Pandemie erlebt, dass ich immer Sachen vorgeschlagen habe oder auch eingefordert habe, die dann tatsächlich später alle übernommen worden sind. Also das fing an mit den PCR-Tests in Altersheim, mit den Schnelltests habe ich mich mit Lauterbach in Talkshows wirklich duelliert sozusagen. Hat er immer gesagt, die sind alle Müll, kann man vergessen, hat gar keine Sicherheit und so. Jetzt hat er die selber, die gleichen Schnelltests vorgeschlagen, als Kontrolle aus der Pandemie rauszukommen, indem man zum Beispiel sich frei schnell testen kann nach Corona-Infektion. Und so war es mit ganz, ganz vielen Dingen. Also ich könnte noch viele andere Dinge aufzählen.
Ja, du bist ja selber eine der großen Fürsprecherinnen der Impfung gewesen. Du hast auch wahnsinnig viel geimpft. Das ist ja jetzt auch nicht als Sinneswandel zu verstehen, oder doch? Dass du jetzt sagst, wir brauchen wirklich mal mehr Daten. Das ist ja eigentlich eine objektiv erstmal berechtigte Forderung.
Das ist absolut kein Sinneswandel, weil ich nach wie vor sage, das Impfen hat uns gerettet in der Corona-Pandemie. Ich habe mich ja auch selber impfen lassen. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir jetzt in einer Situation angelangt, wo wir, um die Menschen auch mitnehmen zu können, brauchen die klare Daten. Also ich möchte auch nicht einfach nur irgendwas reingeleert bekommen oder reingespritzt bekommen, wo ich gar nicht weiß, um was es geht und wie hoch mein Risiko ist. Wenn ich einen klaren Daten habe und das vom Arzt erfahre, 1 zu 10.000 ist das Risiko, dann kann ich das für mich viel besser entscheiden. Und dann stoppe ich auch diese diffusen Aussagen, die ständig überall kursieren. Und
ja, das ist Stichwort. Mir wichtig. Genau, Stichwort ist ja diffuse Aussagen, ganz schwer zu bemessen. Welche Nebenwirkungen hängen denn wirklich mit der Impfung zusammen und welche nicht, wie man das unterscheiden kann. Daten sind da sicherlich ein erster Schritt, da muss man aber aufpassen, denn die Emotionen kochen sehr, sehr hoch, was dieses Thema angeht. Viele Zuschriften erreichen auch uns Tag für Tag. Häufig beginnen die mit, ich kenne so viele Leute, die Impfnebenwirkungen haben. Ich kenne jemanden, der schwerwiegende Impfnebenwirkungen hat. Welche hast du gesehen?
Also genau das ist ja der Grund, warum wir die Daten haben wollen. Weil gegen das Argument, ich kenne, wenn ich keine Daten habe, kann ich nicht dagegen ankommen. Aber natürlich habe auch ich sehr viele Impfnebenwirkungen mitbekommen. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viele Anfragen von Menschen, die zumindest glauben, sie haben Impfnebenwirkungen. Und die Menschen muss ich ja auch ernst nehmen. Ich kann nicht sagen, wenn einer beispielsweise, ein anderes Beispiel, wenn einer glaubt, der hat einen Herzinfarkt, ach, das haben sie sowieso nicht, sie sind noch jung, kommt bei ihnen gar nicht in Frage. Und ich kontrolliere das nicht. Das heißt, ich muss zumindest mir diesen Menschen auch anhören und mich dem annehmen und dem dann erklären und nachgehen. Und ich glaube, das ist ein Riesendefizit. Und solange das nicht passiert, solange nicht die Impfnebenwirkungen alle klar sind, ja, natürlich kann ich jetzt x Impfnebenwirkungen aufzählen, aber meiner Meinung nach kommt Herpes Zoster oft vor. Ja, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herzklopfen, Rhythmusstörung, sagen manche und so weiter. Da kann ich jetzt tausend Sachen aufzählen.
Vor allem die schwerwiegenden Nebenwirkungen muss man dann natürlich genau untersuchen. Man muss also dranbleiben an dem Thema und das wird auch nochmal ein Thema sein, gerade im Hinblick auf vielleicht dann auch die nächste Welle im Herbst. Wir widmen uns jetzt aber dem Leben der Lisa Federle. Und die hat wirklich viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt. Einer ist sicherlich der Tod des Vaters. Der hat dich nachhaltig geprägt. Dein Vater ist Anfang der 70er Jahre durch eine Komplikation gestorben bei einer Vorsorgeuntersuchung. Das war damals ein richtiger Kunstfehler. Und die Zeit danach, die hat dich auch sehr geprägt.
Ja, sicher, weil ich habe meinen Vater sehr geliebt. Und hatte einen sehr engen Bezug zu meinem Vater. Ich war 11 Jahre alt und plötzlich war er tot. Das habe ich ja in dem Buch auch sehr eng beschrieben.
Genau, du verarbeitest es in diesem Buch. Und ich glaube aber, wenn man seinen Vater verliert, gibt es da eine Zeit, wo man das dann auch verdrängt und dann irgendwann wird einem bewusst, was es eigentlich ausgelöst hat?
Also ich habe das lange verdrängt, beziehungsweise ich wollte lange nicht drüber reden. Ich weiß noch, dass ich mich auch dann bei der Beerdigung zurückgezogen habe und ich wollte nicht weinen und lauter solche Dinge. Ich habe auch nie drüber geredet, 10 Jahre nicht. Aber ich habe mich in eine Bücherwelt verkrochen und die hat mich letztlich gerettet durch die Zeit. Und irgendwann ist mir dann natürlich bewusst geworden, was da eigentlich passiert.
Und was ist passiert? Was hat sich für dich verändert? Wie hat es dich geprägt, wenn du jetzt heute so drauf schaust?
Also sehr viel. Zum Beispiel, dass ich eben in der 9. Klasse von der Schule geflogen bin, nachdem ich schon 2-mal die Klasse wiederholt hatte. Und das heißt, ich bin mit 17 ohne Hauptschulabschluss von der Schule abgegangen, obwohl ich mit 9 Jahren schon meiner besten Freundin Maria damals gesagt habe, ich möchte mal Missionsärztin werden. Den Traum habe ich trotzdem dann verfolgt und ich habe ja dann Hauptschulabschluss nachgemacht, Mittlere Reife und Abitur mit 3 Kindern.
Das war damals eine Auswirkung mit der Schule, hat dann einen relativ langen Weg gebraucht, bis du das dann alles nachholen konntest und noch sehr, sehr viele Dinge sind da auch zwischendurch passiert. Eine Rolle spielt sicherlich auch deine Mutter, die wird auch im Buch sehr viel beschrieben und da hast du zum Beispiel auch gesagt, ich verstehe nicht, wie meine Mutter sich damals verhalten hat, das war mir total fremd. Wie hat die sich denn verhalten?
Also ich habe zu den damaligen Zeiten das einfach gar nicht verstanden, ja, weil ich komme aus einem sehr christlich-pietistisch geprägten Elternhaus und meine Mutter hatte halt ein ganz anderes Weltbild als ich als junges Mädchen. Ich hatte Träume, Wünsche, ich wollte auf Partys, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte mich verlieben, ich wollte einfach all das machen, Tanzkurs machen, ich wollte Jeans anziehen, ich wollte meine Haare offen tragen und all das war ja im Pietismus einfach verpönt. Das galt als unchristlich und mir war das direkt verboten. Insofern hat mich das dann irgendwann dazu gebracht, dass ich mich A, nicht verstanden gefühlt habe und eingesperrt und dann mit 17 das Haus verlassen habe, beziehungsweise ich bin abends immer abgehauen gegangen und dann irgendwann hat meine Mutter nachts eben das dem Ganzen Ende gesetzt und gesagt, hier sind die Klamotten von mir.
Wenn man Lisa Federle jetzt so sieht, dann kann man sich ein Mädchen mit 2 Zöpfen und knielangen Röcken, wie du es beschreibst, in deinem Buch eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das gab's.
Ja, das gab's und das war auch so. Und ich bin teilweise da auch ausgelacht worden. Ja, ist ja klar. Ich meine, wenn alle sich verlieben, Partys machen und du darfst nicht und musst nach Hause oder wirst abgeholt oder wirst zum Schulausflug begleitet von deiner Mutter, das ist natürlich nicht so einfach. Das ist eine schwierige Situation.
Diese kleinstädtische Enge, die du auch in deinem Buch beschreibst von Tübingen, diese Enge auch mit dem Pietismus verknüpft, mit dieser ja sehr schwäbischen Art des Wertegebildes, ist das was es heute auch noch gibt oder hat sich das verändert?
Also ich glaube natürlich, dass die Zeiten sich geändert haben. Auch meine Mutter ist ganz anders. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu ihr jetzt. Sie wird jetzt demnächst 90 und mir liegt auch überhaupt nichts daran, irgendjemanden in diesem Buch schlecht zu schreiben. Ich muss nur natürlich auch die Dinge so schreiben, wie sie sind, weil das ja mein Leben so gemacht hat, wie es ist oder mich dazu gebracht hat. Ich glaube, dass Tübingen sich sehr verändert hat diesbezüglich und ich glaube auch nicht, dass ganz Tübingen so ist und ich bin sehr gerne in Tübingen. Ich lebe da ja.
Ist auch immer da gewesen.
Seit vielen Jahren.
Menschen wie Sie bilden den Kitt in dieser Gesellschaft. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Herbst 2020 die Tübinger Notärztin Lisa Federle bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Und heute sitzt sie hier in SWR 1. Leute, Frau Federle, da sind Sie schon stolz drauf, ne?
Ja, ich habe mich sehr...
Entschuldigung. Wir sind ja beim Du, genau.
Wir haben uns ausgemacht, dass wir hier Du sagen
genau,
dürfen.
Genau, das machen wir auch.
Wie in Realität auch. Also da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber tatsächlich habe ich mich am allermeisten darüber gefreut, dass diese Auszeichnung auch mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich anders gehört wurde in der Pandemie. Und das fand ich natürlich klasse, weil nichts ist schlimmer, als wenn du Elend siehst und siehst, dass man es anders machen könnte und du kannst nichts dagegen tun, weil du abgewehrt wirst. Und das fand ich natürlich grandios, dass ich dadurch nochmal eine andere Reichweite hatte.
Heute gibt es lustige Geschichten über deine Praxis in Tübingen, zum Beispiel wie Jan-Josef Liefers, konnte man Montag hören, beziehungsweise kann man auch ein Buch, glaube ich, lesen, ja. Das du geschrieben hast, wie Jan-Josef Liefers in Unterhosen in deinem Wartezimmer stand, und zwar im Vollen.
Ja, das stimmt. Der war zu Besuch, weil wir einen Verein gegründet haben, Bewegt euch, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und ich habe ein Gästezimmer, das liegt hinter der Praxis. Du musst aber durch die Praxis durchlaufen. Und morgens stand er auf, war noch ziemlich zerwurstelt und die Haare hingen ihm, also stiegen ihm zu Berge.
Zecht ihr immer durch dann, wenn ihr euch seht?
Nein, das tun wir nicht. Das könnte ich gar nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Auf jeden Fall ist er dann in Unterhose und ziemlich verschlafen aus dem Zimmer rausgekommen und läuft quasi an der Schlange wirklich von Leuten, die sich impfen lassen wollten und so weiter, vorbei und sucht das Klo. Und die Leute haben wirklich gedacht, das ist eine Fata Morgana, ja, weil wer denkt schon, dass plötzlich morgens im Wartezimmer Jan-Josef Liefers an dir vorbeiläuft. Also das war wirklich lustig. Die haben geguckt wie ein Auto alle und ich habe echt lachen müssen. Ja.
Wir haben es gerade angesprochen, Bundesverdienstkreuz, so Menschen kennen wie Jan-Josef Liefers, das sind die Sonnenseiten deines Lebens. Aber es gab auch durchaus Zeiten, da war es richtig steinig. Wolltest gerne Notärztin werden, hast du vorhin gesagt, das war dein Traum. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn du hast dein Abitur erst 10 Jahre später gemacht als andere Menschen, nämlich im Alter von 30. Gab es da so einen Schlüsselmoment bei dir? Wir haben es vorhin erwähnt, du bist früh von der Schule geflogen, hast dann auch sehr früh schon 2 Kinder gehabt, warst alleinerziehende Mutter, der Vater dann auch wirklich abgedriftet ins Drogenmilieu, dann musstest du dich trennen. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich's?
Nein, ich wollte das immer machen. Selbst als ich von der Schule gegangen bin oder geflogen bin, war mir klar, irgendwann möchte ich das machen. Es gab natürlich Zeiten, wo ich überhaupt nicht mehr groß drüber nachgedacht habe oder wo es klar war, ich kann jetzt gar nicht. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich genügend Geld habe, dann werde ich das Abitur machen. Und dann habe ich es mit 30 gemacht. Aber es gab natürlich, wie mit 19 beschrieben, auch in dem Buch, Zeiten, wo ich Frischkäse und Schwarzbrot mal geklaut habe, weil ich nichts zu essen hatte und nicht wusste, mit 2 kleinen Kindern ganz alleine, wie ich das durchstehen sollte. Wir haben dann 3 Wochen Schwarzkäse und Schwarzbrot und Frischkäse gegessen und seitdem rühre ich das auch nie wieder an.
Schmeckt
also,
nicht mehr, ne?
Nee, mir schmeckt das nicht mehr.
Also wenn man in solchen Zeiten wirklich auch wirklich unten ist und sehr viel Ablehnung auch erfährt, ist auch als alleinerziehende Mutter hat man es damals, glaube ich, nicht leicht gehabt. Steigt dir da manchmal die Wut hoch, wenn man dann heute so hofiert wird plötzlich von allen?
Überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Weil, auch wenn das teilweise ganz schwierige Zeiten waren, ich bin trotzdem dankbar für mein Leben und auch dankbar für alles, was ich erlebt habe. Natürlich war es teilweise schwierig und manchmal war ich verzweifelt, aber ich glaube, es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und insofern auch zum Beispiel Kinder so jung zu kriegen, mit 18 das erste, mit 19 das zweite. Natürlich war das hart. Ich habe Windeln gewechselt, hatte nichts zu essen für die Kinder und für mich und mir hat man den Strom abgestellt und lauter solche Dinge. Und andere in meinem Alter sind in die Disco gegangen, ja. Trotzdem habe ich dadurch auch ein wahnsinniges Verständnis für Menschen, die in Situationen kommen, die sie so nicht, eigentlich nicht haben wollten oder die ihnen einfach im Leben, die es einfach schwerer haben als andere. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Und deswegen bin ich überhaupt in gar keiner Weise da irgendwie unzufrieden oder undankbar.
Und du bist ein Familienmensch. Deine 4 Kinder stehen bei dir immer an erster Stelle. Meine Kinder lernten damit zu leben, dass sie eine nicht ganz übliche Mutter haben. Dieser Satz stammt von dir, Lisa. Wir duzen uns, das nochmal zur Information. Wenn die Mutter so im Mittelpunkt steht und im Rampenlicht, wie ist das mit, gibt es dann auch irgendwann mal Ärger mit den Kindern, die sagen, Mama, jetzt lass doch mal, komm doch, bleib doch einfach mal zu Hause und halt die Füße still?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Meine Kinder haben mich immer wahnsinnig unterstützt, egal ob es jetzt 2011 in dem Wahlkampf war oder so oder jetzt auch. Die stehen total hinter mir. Wir haben ein ganz, ganz enges Verhältnis und die tragen das auch total mit. Das ist eher das Gegenteil, dass sie stolz sind drauf. Aber die sind auch sehr bodenständig. Wir sind alle bodenständig. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, da hebt keiner ab oder gibt mit irgendwas an oder erzählt irgendwas groß, sondern das ist einfach so und ich finde es auch schön in der Familie.
Du hast selber große Probleme gehabt. Deine Mutter hat dich vor die Tür gesetzt mit 17. Ja. Und dann hat man selber Kinder, du hast sehr früh Kinder gekriegt, warst sehr jung, schon Mutter und inzwischen sind es 4. Hast du dann für dich gesagt, ich mach was anders mit deinen Kindern oder war das eher so, dass du immer deiner Intuition gefolgt bist?
Also für mich war ganz wichtig, egal wie viel ich arbeite, egal was ich mache, dass ich eine enge Bindung an meine Kinder behalte und immer für sie da bin, wenn es brennt. Und das merkt man jetzt auch. Dadurch haben wir alle ein wunderbar enges Verhältnis. Natürlich gibt es bei uns auch mal Krach, wie in jeder Familie. Und wir haben mal kurz Sendepause oder sowas. Aber trotzdem, sie sind alle für mich da. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte Brustkrebs. Und am Anfang wurde ich für Chemotherapie aufgeklärt. Das hat sich dann hinterher als Irrtum rausgestellt. Das kommt aber dann auch in dem Buch.
Weil einer deiner Söhne gut hingeschaut hat.
Ja, genau. Ganz genau, weil mein Sohn mit dabei war und da genau hingeguckt hat, aber nicht nur deswegen. Und in der Zeit ist meine Schwiegertochter zu ihrem Chef und hat gesagt, sie möchte ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub nehmen, damit sie nach mir schauen kann. Und das hat sie, ohne mit mir das vorher zu besprechen, gemacht. Ich fand es einfach großartig. Also so ist unsere Familie. Und meine Kinder haben mich jahrelang, ich hatte ja nicht immer ein eigenes Haus oder irgend sowas, aber wir hatten irgendwann ein Haus mit vielen, vielen Schulden und meine Kinder haben mich Jahre begleitet im Notdienst, also nicht im Notarzt, sondern als ich die Hausärzte vertreten habe. Und ich habe praktisch von 30 Tagen 28 gearbeitet. Und da sind die am Wochenende und haben immer die Krankenkassenkarten eingelesen und die Zettel geschrieben und mal ein Rezept geholt und Medikamente von Patienten und sowas. Und dadurch haben die natürlich auch einen ganz engen Bezug zu mir gehabt, haben gesehen, wie ich gearbeitet habe. Und das hat unheimlich viel bewirkt. Und auch bei den jungen Menschen wahnsinnig viel bewirkt.
Das klingt ja alles fast zu schön, um wahr zu sein. Gab es da gar keinen Ärger bei euch?
Natürlich gab es bei uns auch mal Ärger. Wie gesagt, wir hatten auch Tage, wo wir gar nicht miteinander geredet haben. Und eins meiner Kinder hat auch mal im Supermarkt was geklaut mit 14 als Mutprobe und die haben sicher auch einige Dinge, haben mal einen über den Durst getrunken, wie Kinder halt machen oder Jugendliche. Aber ich hab's eigentlich immer mitgekriegt und ich konnte mit denen auch immer darüber reden. Und ja, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, wenn man Kinder hat, dass man die Nähe zu denen behält und dass die wissen, du musst gar nicht immer da sein. Das musst du nicht. Aber du musst dann da sein, wenn es drauf ankommt.
Und du hast natürlich in deinem Leben, wo auch einige Männer dann mal ein- und ausgegangen sind bei euch in der Familie, immer die pragmatische Lösung im Sinne deiner Kinder gesucht. Richtig so?
Absolut. Also für mich ist das einfach so. Ich kann nicht Kinder in die Welt setzen und hinterher dann sagen, ist mir egal, irgendwie werden die schon groß. Das war für mich schon die größte Verantwortung. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich meine Männer, also Männer ist jetzt übertrieben, aber jeweils auch geliebt habe natürlich.
Die Männer in deinem Leben, sie hießen Milan, Paul, Matthias, so heißen sie zumindest in deiner Biografie, die du gerade geschrieben hast, die heißt Auf krummen Wegen geradeaus, sagt ja auch schon sehr viel der Titel, und den kann man dann natürlich auch auf die Männer so ein bisschen anwenden. Von zweien hast du jeweils zwei Kinder, macht also vier. Und dann gab es da noch diesen gewissen Rezzo Schlauch. Darüber wurde viel gesprochen. Das ist ein Grünen-Politiker, wissen die meisten. Der ist sehr bekannt hier im Land. Und dass du mit dem mal was hattest, das ist irgendwie auch bekannt. Da wurde auch viel gesprochen. Wie reagierst du da heute drauf?
Ach, ich habe es ja in meinem Buch auch beschrieben. Ich war mit ihm 12 Jahre zusammen und uns verbindet nach wie vor eine wunderschöne Freundschaft. Er hat viel auch mit meinen Kindern zu tun gehabt, viel die auch geprägt. Und ein Kapitel ist ja auch Rezzo mein Politikbooster. Also er hat mich so ein bisschen, glaube ich, auch gedrängt, mir zu machen.
Ja, da kommen auch ein paar pikante parteipolitische Details ans Licht. Da will ich jetzt aber hier nicht verraten, wer da welche Reden für wen geschrieben hat und so weiter. Rezzo Schlauch, wenn da solche Persönlichkeiten dann auch bei euch ein- und ausgegangen sind im Haus, da haben doch deine Kinder sicher von profitiert, oder?
Ja, natürlich. Absolut. Und das hat sicher auch so eine Weite in das Elternhaus gebracht, weil wir haben ja nur in Tübingen gelebt und der Rezzo hat natürlich schon nochmal einen ganz anderen Horizont mit reingebracht in die Familie. Mein Jüngster war 11 Jahre alt, als ich mit ihm zusammenkam, und er hat sehr viel auch mit den Kindern gemacht. Er hat auch, wenn ich keine Zeit, also ich bin zum Beispiel jemand, der total ungeduldig, das ist meine größte Schwäche, total ungeduldig mit Hausaufgaben oder irgend sowas ist. Ich dachte immer, mein Gott, ist mein Kind doof, wenn der das nicht kapiert hat oder ewig brauchte. Obwohl keins meiner Kinder blöd ist, sondern alles echt super tolle Kinder, wie gesagt. Aber der Rezzo war dann derjenige, der angerufen hat und gefragt hat, wie die Hausaufgaben liefen, ob er sie gemacht hat, oder der kam, oder der nach der Klassenarbeit, der wusste besser über Klassenarbeiten Bescheid als ich beispielsweise. Also es war, und da hat er sich schon sehr gekümmert, da hat er die Kinder auch sehr geprägt, und das ist schon toll.
Du bist wiederum vom Pietismus geprägt und die Tatsache, dass er eigentlich nebenbei während der gesamten 12 Jahre verheiratet war, hat dich dann am Ende doch gestört.
Mich hat es eigentlich, weißt du, das ist so, ich sage im Nachhinein, es gibt immer bestimmte Zeiten, wo bestimmte Situationen eigentlich kein Problem sind oder auch passen. Ja, ich kam ja damals, als ich ihn kennenlernte, aus einer Ehe und ich war eigentlich ganz froh. Ich wusste am Anfang nicht alle Umstände, aber ich war ganz froh, nicht mehr gleich so in so eine ganz enge Beziehung reinzukommen. Und das hat sich dann so entwickelt. Und das ist kein Geheimnis. Auch seine Frau wusste ja Bescheid darüber.
Hat er dich letztlich, Rezzo Schlauch, auch ein bisschen zur Politik gebracht? Also diese Kandidatur 2011 ohne Rezzo Schlauch, wäre die vielleicht gar nicht zustande gekommen? Für den Landtag hast du damals kandidiert?
Ja, mit Sicherheit. Also ich war schon immer parteipolitisch interessiert. Ich bin ja ganz früh mit 18 in die SPD oder 19 in die SPD eingetreten, bin dann wieder ausgetreten nach ein paar Jahren. Ich konnte mich da nie engagieren, weil ich gar keine Zeit hatte. Also alles geht nicht. Ja, man kann nicht.
Du bist ja in die CDU eingetreten, ne?
Später dann, ja.
Wie geht das? Die CDU-Frau und der prominente Grüne. Das kann ja nur Ärger geben am Esstisch.
Schwarz-Grün finde ich jetzt nicht die schlechteste Alternative.
Das war damals aber noch neu.
Wir waren sicher so ganz am Anfang so die Ersten, die. Aber natürlich gab es da auch Gegner. Ja, da gab es auch in der CDU den einen oder anderen sehr Konservativen, dem das absolut ein Dorn im Auge war. Aber auch das wird ja im Buch beschrieben beispielsweise. Was ganz toll war, irgendwie diese Geschichte mit Erwin Teufel, den ich ja dann leider in meinem Wohnzimmer erst mal sitzen lassen musste, bevor als er kam. Den haben dann meine Kinder empfangen.
Weil du nämlich parallel einen Notarzteinsatz hattest und weil du sehr engagiert bist. Ein Leben, das an ein Märchen erinnert, das schrieben die Stuttgarter Nachrichten gestern nach ihrer Buchpremiere in Tübingen. Vorgestern die Buchpremiere. 500 Gäste waren da, eine Menge Prominenz, Lisa Federle in SWR 1. Leute, wir haben es ja gerade besprochen, du warst ganz unten und auch ziemlich allein. Jetzt hast du ein Häuschen auf Mallorca neben Til Schweiger, mit dem du auch verkehrst. Und da fragen sich natürlich viele, wie hat diese Federle das geschafft?
Ich glaube, ich habe auch sehr viel Glück gehabt im Leben. Aber ich glaube, und das ist mir ganz arg wichtig, in dem Buch den Menschen zu zeigen, dass es eigentlich fast immer eine Lösung gibt und eine Möglichkeit. Man muss nur auch kämpfen dafür und was tun. Und ich glaube, das ist wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, ich mache jetzt aus dieser Situation einfach das Beste. Und es ist heute noch so, dass ich mich auch über Kleinigkeiten freuen kann. Also bei mir muss es nicht Til Schweiger sein. Es kann bei mir genauso der Obdachlose sein, der sich wahnsinnig freut, wenn man ihm was gibt oder wenn man ihm hilft.
Muss auch nicht die teure Uhr sein?
Nee, natürlich habe ich auch zwischendurch eine teure Uhr. Ja, also das ist nicht das Thema. Aber ich habe die Zeiten auch ganz anders erlebt. Deswegen weiß ich auch, ich kann in solchen Zeiten jederzeit wieder leben.
Du hast eine Sache, für die du einstehst. Du hilfst gerne Menschen. Man sagt ja in Tübingen über Lisa Federle, es gibt eigentlich keinen in der Stadt, dem sie nicht schon mal entweder ein Bier eingeschenkt oder Blut abgenommen hat. Die mit den Prominenten da auf Du und Du zu sein, ist das für dich eher so toll für dich und ruhst dich da aus auf den Eitelkeiten oder haben die für dich vielleicht auch so eine Funktion in deiner Sache, nämlich anderen Menschen zu helfen?
Also es ist beides natürlich insofern, dass ich natürlich froh bin, wenn ich jetzt irgendwelche Menschen kenne, die interessant sind. Und mancher Prominenter ist ja auch interessant von seiner Biografie, wie beispielsweise Jan-Josef Liefers und die Anna Loos. Das sind einfach enge Freunde von mir, mit denen ich mich super verstehe und die ich auch als Menschenklasse finde. Ja. Aber natürlich ist auch ein Punkt der, dass ich versuche, dass ich auch solche Menschen dazu gewinne, dass sie uns unterstützen. Und das ist toll, das ist mir gelungen mit Mark Kane beispielsweise, Helmut Schlotterer, der uns wahnsinnig viel gespendet hat. Til Schweiger hat die Hälfte von dem Arztmobil bezahlt und Jan-Josef Liefers ist mit in dem Verein. Bewegt euch mit drin. Ja.
Genau, da habt ihr einen Verein begründet, nämlich um Kindern dazu zu verhelfen, in Bewegung zu kommen. Gerade Kinder, die vielleicht von Haus aus nicht die Chance haben, im Sportverein zu sein, sich viel zu bewegen. Da setzt sich Jan-Josef Liefers sehr stark für ein. Til Schweiger hat die Hälfte des Arztmobils bezahlt. Dieses Arztmobil ist ja wirklich sehr, sehr wichtig für dich.
Das ist insofern wichtig für mich, weil es ein wahnsinnig nachhaltiges Konzept ist. Wir haben es 2015 für die Flüchtlinge eingesetzt, anschließend für die Obdachlosen, haben denen kostenlose Sprechstunden angeboten. Und dann haben wir 2 Jahre mit dem Ding getestet. Also standen vorm Rathaus, Boris Palmer hat uns da super unterstützt. Und wir haben täglich kostenlose Schnelltests angeboten. Da hat noch keiner Tests gehabt und wollten einfach den Menschen Weihnachten retten. Und jetzt wird es eben für die Ukrainer oder für die ukrainischen Flüchtlinge eingesetzt. Und unser Verein ist natürlich auch was, der hilft jetzt total, der ist dafür da, um den Kindern den Sport zu bezahlen, aber auch die Kinder zum Sport zu führen und jetzt besonders auch die ukrainischen Kinder. Und da bin ich natürlich auch auf Spenden angewiesen, bin froh, dass ich Freunde habe, die spenden. Bin auch froh um jeden, der vielleicht zuhört und spendet. Und das ist toll. Ich habe auch, Thomas Strobel hat mir versprochen, er nimmt es mit nach Stuttgart. Und der hat mich auch sehr unterstützt.
Du hast da ja auch wirklich keine Skrupel, ne? Auch so ein Thomas Strobel einfach zu sagen, jetzt nimm das doch mal bitte mit nach Stuttgart. Also da bist du ja auch, wenn es dann um deine Sache geht, relativ unerbittlich. Kriegst du da auch mal ein Nein und kannst es auch vertragen?
Gott sei Dank nicht arg oft, ja. Ich hätte wahnsinnig Skrupel, wenn es jetzt um mich persönlich ging. Aber es geht ja um die Menschen. Es geht ja nicht um mich. Also es geht in dem Fall um die Kinder. Und ich habe das einfach zu sehr gesehen, wie die drunter leiden, ja, dass sie keinen Sport machen können, vor allen Dingen aus sozial schwachen Familien oder aber die jetzt geflüchtet sind. Ja. Mhm. Insofern denke ich, habe ich da keine Skrupel und eigentlich kriege ich fast nie Nein.
Ich steige mal ein, Lisa Federle, mit einer Mail, die ich bekommen habe, die wir bekommen haben von Gabriele Keinert aus Bitz. Die schreibt, Frau Dr. Federle, tolle Frau, mir hat die auch schon geholfen. Ja, das gibt es mal öfter, ne? Haben wir ja vorhin angesprochen. Es gab einen Moment, da haben Sie auch mal Hilfe gebraucht. Und zwar im Alter von 57 Jahren, ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist, die Diagnose Brustkrebs bekommen. Die kriegen zehntausende Frauen jedes Jahr. Aber als Ärztin, da stellen Sie ja ständig Diagnosen, auch mal schlimme. Wie hat sich's für Sie selber, jetzt sage ich schon wieder Sie, wie hat sich's für dich selber angefühlt, so eine Diagnose zu bekommen?
Ich war natürlich sehr verzweifelt erstmal, weil als Arzt oder Ärztin weißt du ja genau, was das bedeutet letztlich. Und das hat mich schon kurz richtig fertig gemacht. Aber Gott sei Dank war das dann alles nicht so schlimm, wie es am Anfang schien.
Es schien relativ übel
zu
sein.
Ja, am Anfang schien es sehr übel und die Diagnose habe ich tatsächlich während dem Notarzteinsatz erfahren. Auch das habe ich in dem Buch geschrieben, aber es hat sich dann zum Schluss Gott sei Dank als nicht ganz so dramatisch rausgestellt nach der zweiten OP und ich bin dankbar, dass es jetzt so gekommen ist, wie es ist und ich weiß, dass so viele Frauen das haben und ich kann die auch total verstehen und ich muss sagen, ich habe schon immer verstanden, wenn es Patienten schlecht geht. Ich habe immer versucht, mich in die rein zu versetzen. Und
gelingt es noch besser, wenn man dann selbst betroffen mal war? Auch mit sowas Schwerwiegendem?
Vielleicht ein Stück weit, aber ich habe es schon immer versucht, weil für mich war immer das Leid des anderen schon irgendwie auch was ich mir zu Herzen genommen habe.
Man muss ja sagen, da gab es eine Verwechslung in dem Fall, dass also ein schlimmerer Befund mit einem weniger schlimmen, der dann zum Glück dich betraf, verwechselt wurde. Diese Dinge passieren ja immer wieder in der Medizin, muss man ja auch mal ganz offen so ansprechen, Verwechslungen, auch mal Kunstfehler, da sind wir wieder bei deinem Vater, der bei einer Darmspiegelung den Darm verletzt bekam und daran gestorben ist. Wie gehst du mit solchen Dingen um seitdem? Nochmal anders, warst du da wütend oder hast du gesagt, na, ich verstehe das, weil ich bin ja selber Ärztin?
Ich war ehrlich nicht wütend, weil wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und wir sind nicht unfehlbar und ich bin einfach, mir ist klar, dass Dinge passieren können und das hat halt in dem Fall zufällig mich erwischt, ja. Ich glaube, man sollte es nur immer offen kommunizieren. Wir sollen einfach den Patienten dann ehrlich sagen, was los ist. Das habe ich auch Gott sei Dank erlebt. Insofern, es kann passieren und Gott sei Dank war es ja eher die bessere Variante bei mir dann.
Du hast insgesamt, muss man sagen, da kommen wir jetzt auch noch der Brustkrebs dazu, ziemlich viel erlebt. Das kann man nachlesen in deiner Biografie, die du gerade geschrieben hast. Die heißt Auf krummen Wegen geradeaus. Muss man erstmal kurz nachdenken, wenn man den Titel liest. Aber eigentlich passt der ganz gut. Das ist ja von Besuchen von Erwin Teufel, Selbstmord eines Polizisten, von echten Warhols und Picassos auf Rückbänken. Also viele spannende Geschichten drin, die du schon erlebt hast und auch sehr viele illustre Menschen getroffen hast. Am Ende, was ist dir wichtig? Also wie schaffst du es, den Kontakt zu den Menschen dann doch irgendwie aufrechtzuerhalten? Ist dir das am wichtigsten oder was ist deine Priorität im Leben?
Also für mich ist mir schwer gefallen, das Buch zu schreiben, weil eigentlich bin ich 2011 schon mal gefragt worden, habe es dann jetzt eben erst geschrieben, weil es halt doch sehr intim ist oder sehr, man muss, um den Menschen was vermitteln zu können, muss man schon auch erstens die Wahrheit sagen und zweitens dann auch die Dinge beim Namen nennen. Ja, wenn ich da irgendwelches oberflächliches Zeug reinschreibe, dann entspricht das nicht dem. Das habe ich versucht zu machen und mir ist wichtig, ganz wichtig ist mir, Menschen damit Mut zu machen. Also gerade Menschen, die vielleicht denken, oh, für mich ist es jetzt eine schwierige Zeit, es gibt vielleicht keinen Ausweg. Einfach mal das Buch lesen und schauen, was man draus machen kann, trotz allem. Ja, das war mir ganz, ganz wichtig.
Du gehst damit jetzt auch ein bisschen auf Tournee. Was ist da geplant?
Mein Plan ist, oder beziehungsweise ich bin angefragt von einigen auch Buchhändlern und Volkshochschulen, Buchlesungen zu machen. Und dann nehme ich Dieter Thomas Kuhn zusammen mit Philipp Feldkeller mit. Dieter Thomas Kuhn hat ja die große Band.
Auch Tübinger Prominenz.
Ja, genau. Hat mich oft schon unterstützt bei den Tests und jetzt unterstützt er mich auch einfach wieder so als Freund und liest mit aus dem Buch vor. Und die beiden spielen auch bei diesen Vorstellungen machen ihre Musik. Und das finde ich einfach großartig. Das zeigt, wie viel ich auch von Menschen zurückbekomme. Und das ist letztlich das, was einen dann auch antreibt. Gerade wenn die Menschen sich freuen, wenn man ihnen was Gutes tun kann.
Also ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und sage vielen Dank für deinen Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.